Guten Morgen miteinander. Ganz ein gutes Neues auch noch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr dürft eine schöne Zeit in der Familie auch verbringen, obwohl es vielleicht ein bisschen schwierigere Umstände sind. Ich bin ein bisschen überrumpelt worden vom Ulrich. Ich hätte ja, wir sind ja auf der Wanderung, wenn ihr euch erinnern mögt. Wir waren im Tal vorher, wo wir angefangen haben, im Köhlen Morgen. Und sind jetzt unterwegs. Jahresanfang ist natürlich so eine Sache. Und ich habe jetzt versucht, das ein bisschen zusammenzubringen. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Ihr seht, auf einer Wanderung muss man sich stärken zwischendurch. Und es ist noch wichtig, ob man das vielmal macht oder wenig. Also wenn man lange Tour hat, dann sollte man ja nicht alle 5 Minuten Pause machen und etwas trinken, sondern das sollte man wirklich gezielt auch noch Karten und Pausen zu machen, weil sonst wird man müde und mag nicht. Und ein bisschen ist das jetzt auch für den Jahresanfang für mich, habe ich den Vers gewählt aus dem Jesaja 40. Ich denke, die meisten kennen ihn praktisch auswendig. Es ist sehr schwierig, habe ich gefunden, über das eine Predigt zu finden. Ich hoffe, es gelingt mir. Weil wie in jeder Wanderung, wenn man auf dem Gipfel ankommt, dann wird man belohnt, dann hat man die Aussicht. Aber unterwegs gibt es Momente, wo man denkt, wow, ich mag nicht mehr. Wir sind in einem Jahr, jetzt wir fangen ein neues Jahr an, wir haben das letzte Jahr, ich denke, ich darf sagen, es sind schwierige, es sind unsichere Zeiten. Es sind zum Teil auch demotivierende Zeiten, also wenn man Leute nicht mehr sehen kann. Geht nur mal in ein Altersheim oder so, wenn ihr jemanden besuchen wollt, der krank ist, wie schwierig das dort ist, hätte man sich nicht können vorstellen früher. Und das hat es ja immer wieder gegeben und auf das möchte ich eingehen. Bevor ich jetzt kurz den Predigttext lese, möchte ich gerne noch mal schnell beten. Herr, wir danken dir für dein Wort an diesem Sonntag. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir uns im freien Stück treffen dürfen, dass wir in freien Bedingungen auch in deinem Wort dürfen lesen und forschen. Und ich möchte einfach bitten, Herr, dass du uns dort auch stärkst, dass wir wirklich mit Eifer und mit einem heiligen Eifer suchen in der Schrift, Herr, denn das Wort, das heilige Wort, das bist auch du. Ich möchte jetzt bitten, dass du das Reden aber auch das Hören auf das Wort in unserem Leben sich entfalten lässt. Ich möchte den Namen loben und preisen, Herr. Amen. Der heutige Predigttext, den ich vorlese, ist Jesaja 40, wie ihr seht, 28 bis 31. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der heutige Predigttext führt uns ungefähr 550 Jahre zurück vor Christus. Und wir treffen eine Situation an, wo das israelische Volk vermeintlich am Ende war. 35 Jahre vorher ist Jerusalem komplett zerstört worden. Der Staat Israel, der Staat Juda, hat aufgehört zu existieren. Es ist nicht nur die Stadt, sondern auch das kulturelle Leben, also der Tempel, ist flachgewalzt worden. Ist auch immer, ich komme nachher noch darauf zurück, das Ziel war, an einem Volk das Herz wegzunehmen. Und das hat man gemacht, indem man die Kultstätten zerstört hat. Die Völker ist deportiert worden, weit weg nach Babylonien. Israel ist faktisch ausgelöscht gewesen. Zwar hat Gott immer wieder gesagt, dass er Israel nicht vergessen werde und dass es weitergehen wird, aber jetzt, so nach 40 Jahren im Exil, hat sich unter dem Volk eine massive Depression eingestellt. Trauer, Kraftlosigkeit, alles war vorbei gewesen. Die Israeliten, die noch wirklich von Israel gekommen sind, sind eigentlich schon alle tot gewesen. Die noch existiert haben, die sind im Exil geboren gewesen, die haben alles gehört vom Hören sagen. Da war keine Hoffnung mehr gewesen, greifbare, keine Perspektive oder eine Vision, was da noch kommen soll. Das Volk hat eine totale Kraftlosigkeit gespürt, eine absolute Schwäche, auch eine Machtlosigkeit, weil sie sind in Babylonien, sie sind Sklaven gewesen, sie haben sich zum Teil vielleicht ein bisschen mehr aufgeschafft, ein bisschen weniger, aber sie sind Zweitrangmenschen gewesen, ganz klar. Sie sind am Ende gewesen. Und in diese Situation, in diese Zweifel, in diese Depression, das Angst haben, frustriert sein, schickt der Herr den Prophet Jesaja. Und er schickt ihn zu Israel, um nochmal ganz klar aufzuzeigen, was wirkliche Realität ist. Ich lese den Text nochmal. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Die Israeliten sind verzweifelt gewesen, kraftlos, haben Angst, wissen nicht mehr weiter, haben keine Zukunft. Und der Herr kommt durchs Maul von dem Prophet und redet davon, dass es neue Kraft gibt, neue Perspektiven. Und so habe ich versucht, dieser Predigt den Titel zu geben, neue Kraft für ein neues Jahr. Muss ich da hin? Jetzt ist es gegangen. Ich habe dazu drei Punkte mitgebracht. Der erste ist von Kraftfresser oder Kraftverlust, kann man auch sagen. Von möglichen Booster, das ist jetzt uns geläufig. Das ist in. Es können aber auch Zugaben sein und natürlich auch die Freude, die herrliche Kraftfreude. Erster Punkt. Die Situation der Israeliten war unumstritten furchtbar. Also sie haben sich nicht in irgendetwas eingebildet oder etwas vorgemacht. Sie sind einfach wirklich, Entschuldigung, scheiße dran gewesen. 40 Jahre lang, mir ist das etwas, was immer wieder einfährt, die langen Zeitstrecken in den Schriften. Und ihre Situation war irdisch gesehen ein absolutes Dilemma. Ich meine, sie haben die Häuser verloren, Besitztümer, alles. Viele Angehörige sind getötet worden, deportiert, tausende Kilometer in ein fernes Land. Zerstreut in einer fremden Umgebung und was nicht unwichtig ist, komplett fremde Kultur, kein religiöses Zentrum mehr. Und sie haben mit weniger als nichts in dieser Ferne wieder etwas angefangen aufzubauen, also eine katastrophale Situation. Dass da einem irgendwann der Mut verlässt, dass man kraftlos wird, das ist, glaube ich, menschlich gesehen komplett verständlich. Da kommt keiner dagegen an. Wenn man so ständig eins in den Nacken kriegt und auf die unterste Stufe gestellt wird, Frauen verschleppt werden, vergewaltigt, Männer regelmäßig auspeitscht und umgebracht, wenn sie es nicht gefolgt haben. Man kann die Zeit fast nicht krass genug sich vorstellen, weil es ist sehr viel bestialischer zu und her gegangen. Und wenn man das aus der Sicht von unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft anschaut, so kann und will man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich finde das auch gut. Das wird ja den Punkt einfach nur mal sagen, dass man einfach bei dir auch wieder darüber nachdenkt, wie gut haben wir es heute. Wie gut. Das sind furchtbare Kraftverluste. Das sind furchtbare Kraftfresser, so Situationen. Und da werden selbst die Stärksten und die Mutigsten irgendwann an ihre Grenzen geführt und werden kraftlos. Und darum heisst es ja auch in unserem Text, müde, Männer werden müde und matt und Jünglinge strauchelnd und fallen. Und das ist nicht nur im Volk Israel so gegangen, sondern das war ja zu dieser Zeit das stärkste Volk auf der ganzen Welt, zur Zeit von David. Sondern das geht jedem Menschen so. Das ist klar, der Text ist vor über 2500 Jahren an die Israeliten geschrieben worden, quasi, aber er redet auch zu uns. Denn auch wir machen in unserem Leben, jeder Mensch auf seine Art, Erfahrungen von furchtbaren Verlusten, von furchtbaren Kraftfressern, die uns begleiten. Da gibt es die körperlichen Kraftverluste. Die Bibel redet oft davon. Die Bibel ist nicht so verlogen wie die Werbung. Die Werbung macht uns ja oft vor, Alter sei wunderschön. Wir müssen nur mal Fernsehen schauen. Und neben dem Jugendwahn, den wir heute haben, stelle ich immer fest in den Medien, dass es auch zu dieser Altersverharmlosung kommt, die man sieht. Und das alles nur aus einem Grund. Die Gesellschaft kommt mit dem Tod nicht mehr klar. Die Bibel ist da anders. Die Bibel redet deutlich über den Tod. Und zwar, weil sie eine Lösung hat dafür. Sie spricht offen an, dass Alter nicht schön ist. Lesen wir mal kurz, geben wir mal ganz einen kurzen Lichtblick in eine Prediger 12, 3 und 4. He? Ein wunderbares poetisches Buch, ist eine Quelle von Weisheit. He? Ich möchte es jedem empfehlen, über das Predigerbuch, mit ganz vielen Bildern. Und speziell im Kapitel 12 reden wir über das Altern. Und wenn man so den Text ein bisschen näher anschaut, dann sieht man das Elend, das dort drin steckt, in wunderschöne Worte gefasst. Nehmen wir nur ein paar wenige raus. He? Die Hüter des Hauses zittern. Die Hände, die dafür zittern. Die Starken krümmen sich. Das sind die Beine, die langsam den Dienst verdienen. Die Müllerinnen stehen müßig. Die Zähne gehen langsam aus. He? Die Fenster verdunkeln sich. Ich kann jetzt davon reden, meine Arme sind auch zu kurz. Ich muss eine Brille haben. Die Türen schließen sich, dass man immer schlechter hört. Der silberne Strick zerreißt. Wirbelsäule, die immer schwächer wird. Auch ein wunderschönes Bild. Der Eimer zerschellt am Quell. Ganz ein tolles Bild dafür, wie die Blutgefäße immer poröser werden. Und zum guten Schluss, am Ende das Rad in die Zisterne fällt. Also das Herzchen aufhört zu schlagen. Das ist der biblische Ansatz. Ein wunderbarer Text. Und wenn der noch so poetisch und schön tönt, so müssen wir doch ganz ehrlich sagen, was da beschrieben ist. Ist furchtbar. Das ist nicht schön. Und das erlebt jeder, der älter wird. Es wird immer weniger, weniger und weniger. Gehen wir mal in ein Altersheim und diskutieren mit diesen Leuten. Die sind alle einmal jung gewesen. Ja? Ich hatte eine Tante, die hat mit 32 MS gekriegt. Das war eine Lehrerin, die hat engagiert, in Chur, im Rheinquartier, sehr schwierige Gegend. Zu dieser Zeit hat man noch nicht so pädagogisch 15er und 20er Klasse gehabt, sondern 35 bis 40 Schüler zum Teil, sehr provisorisch unterbracht. Es hat keinen Unterschied gegeben zwischen den schweren Ziehbaren quasi, das hat es nicht gegeben. Und sie war da, hat sehr viel Herzblut reingelegt und ist für mich ein bisschen ein Vorbild gewesen, wie sie das macht. Irgendwann an Tag hat sie ihren linken Arm nicht mehr heben können. Meine Eltern haben sie dann aufgenommen. Ich konnte während 7 Jahren als Kind beobachten, wie die Krankheit die Frau komplett zerfressen hat. Die Lehrerin, die so engagiert mit schwierigen Jungen unterwegs war, hat weder allein aufs WC können, noch hat sie noch essen können. Sie hat einfach gewartet und ist wie eine Starre eigentlich auf dem Bett liegen. Das ist das letzte Bild, das mir geblieben ist während Jahren. Krankheit und Alter. Furchtbare Kraftfresser, vor denen kein Mensch gefeit ist. Aber es gibt nicht nur körperliche Kraftverlust. Es gibt auch finanzielle Kraftverlust. Mal schauen, kommen wir wieder zurück. Die Bibel redet auch davon, also wenn das geliebte Geld nicht da ist, was denn passiert? Das wissen wir alle auch ein Stück weit. Aber der verlorene Sohn versinnbildlich das für mich so, auch wenn wo der Geldbeutel voll ist, da zieht er raus, da ist das Leben super, da ist Party möglich, da hat er Kollegen an jedem Ecke. Und wo dann das Geld am Ende ist, wo der finanzielle Kraftverlust da ist, ja, was ist er? Er ist ein bisschen Schwein und frisst im Schlamm. He? Das ist ein Sinnbild. Und da können wir uns umschauen, ihr wisst, das sicher kein schogischer Fall war. Ihr kennt sicher auch viele Bekannte in der Schweiz, da hat man gemeint, wow, das ist ein Riesenmann, der ist, wow. Und oftmals hört man 10 Jahre oder 5 Jahre später, verschuldet, verschwindet von der Bildfläche. Es hat noch Menge davon geträumt, ein grosser Reichtum, mal ein paar Jahre später war es ganz anders gewesen. Finanzieller Kraftverlust. Und das gibt es nicht nur im Grossen. Wir kennen eine Familie in Bodenseeregion, deutsche Seite, die ein grosses Schreinergeschäft hatten, sind engagiert gewesen und haben mehrere Grossaufträge von einer Bank gekriegt. Die hat dann auf das Mal nicht können zahlen. Und das Unternehmen hat sich übernommen und hat in der vierten Generation eine Bilanz deponieren. Wegen einem Kunden. Es gibt aber auch soziale Kraftverluste. Wenn wir jetzt hier von den Menschen im Exil reden, so mögen wir uns erinnern, dass er Jeremia ja zur gleichen Zeit gelebt hat. Und er hat dürfen in der Gnade von Gott ein eigenes Kapitel, ein eigenes Buch der Bibel zufügen. Das sind Klagelieder. Dort beklagt er, was er erleben muss. Innerhalb der Familie, der Verrat, die Deportation nach Ägypten, wo er zwangsläufig erleben musste. Ein furchtbarer Kraftverlust, den er nichts dazu beitragen konnte. Er hat es nicht ändern können. Es ist so passiert. Auch das zieht Menschen ab, wenn es im sozialen Umfeld etwas passiert. Wenn die Ehe in Brüche geht, vielleicht nicht einmal die eigene, die von den Kindern. Wenn ein lieber Mensch stirbt, wo man merkt, ich bin bei guter Gesundheit, ich habe genug Geld, aber dieser Mensch ist nicht mehr da, ich kann es nicht mehr zurückmachen. Sozialer Kraftverlust, die können einem alles kosten. Aber es gibt nicht nur das, es gibt auch geistliche Kraftverlust. Auch das ist etwas ganz Schwieriges für einen gläubigen Mensch. Wenn ein geistlicher Höhenflug, etwas passiert und ich lobe und preise Gott und der nächste Moment macht es BUM! Und ich stelle mir Fragen und ich bin erschüttert. Und man merkt auf einmal, wie schwach man wieder ist und eigentlich gar nichts kann. Nehmen wir Petrus auf dem See Genezareth. In einem Moment läuft er übers Wasser und ich meine, ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber mir würde das schon noch einfahren, wenn ich jetzt hier auf dem Wasser laufe. Und in dem Moment, wo er runterschaut, paff! Sinkt er ab. Geistlicher Kraftverlust. Elia. An einem Tag verhöhnt er Baalspriester. Er bringt Hunderte von denen mit dem Schwert um. Ich sage jetzt Grössenordnung, eine Woche später schießt er, Entschuldigung für den Ausdruck, macht er sich fast in die Hose von dieser Frau Isabel, flüchtet in die Wüste, hockt unter einem Wacholderbäumchen und jammert, ja, ich will sterben und sterben. Ich meine, was hat der Mann erlebt, dass er in so kurzer Zeit wieder schon alles verloren hat? Geistlicher Kraftverlust. Und keiner von euch mag denken, das trifft mich nicht. Das geht mir nicht an, was der da vorne erzählt. All die Sachen, die ich vorher beschrieben habe, finanzielle Kraftverlust, körperliche Kraftverlust, soziale Kraftverlust oder auch der geistige Kraftverlust, das alles kann uns passieren. Und das sind furchtbare Sachen. Vielleicht gibt es auch im einen so den Punkt, wo wir wissen, am Schluss wird es für jeden einen finalen Kraftverlust geben. Das wissen wir. Und das ist der Tag, wo dein Rad in die Zisterne geht. Und dann bist du tot. Dann ist das, was stark ist an mir, ist dann nicht mehr. Es ist ein Haufen Fleisch, der modert und zurück zur Erde kehrt. Es ist ein Haufen Fleisch, wo nicht mehr der Odem von Gott in sich hat. Das sehen wir dann. Die totale Kraftlosigkeit. Und wenn euch das vielleicht ein bisschen drastisch erscheint, was ich jetzt sage, dann müsst ihr selber nachlesen. Das sind nämlich nicht meine Worte. Die Bibel redet über das. Wenn wir jetzt Kapitel 40 nehmen, wo wir heute als Predigt lesen, findet man in den Versen 6 und 7 folgende Worte. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem blast da rein. Ja, Gras ist das Volk, Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Das ist unser Schicksal auf dieser Welt. Wir gehen in dieser Welt auf die persönliche finale Kraftlosigkeit zu, nämlich unseren Tod. Und an dem kommt keiner vorbei, außer Jesus Christus kommt vorher. Und das ist furchtbar. Und so will ich damit sagen, Sterben ist erstmal nicht etwas Schönes von mir aus gesehen. Vor allem dann nicht, wenn wir Jesus nicht haben. Und ich glaube, das möchte ich euch heute ganz nachlegen, wenn wir uns immer vor Augen halten. Wenn wir uns immer vor Augen halten, dass wenn man Jesus hat, Sterben ein Gewinn ist. Paulus seine Aussage. He? Und zwar aus dem Grund, damit sich unser Herz bewegt, wenn wir auf unseren Nächsten zugehen, wo Jesus nicht kennt. Es ist egal, unter welchen Umständen, damit es uns nicht gleich ist, ob er verloren ist oder nicht. Und ich möchte euch aufrufen dazu, dass ihr eures Öl pflegt, dass ihr das Licht leuchten lasst und dass ihr Salz sind im Namen von Jesus Christus, weil wir haben Heilsgewissheit. Ihr seht, es ist also nicht nur Israel, der furchtbar erdulden muss, sondern auch wir, wenn wir genau heranschauen. Und ich denke, es hat einen Haufen unter uns, die heute mitreden könnten, die genau von solchen Kraftverlust erzählen könnten. Und genau hat es vielleicht auch Personen, die sagen, du, also das ist mir langsam ein bisschen demotivierend, das wäre ein bisschen motivierend. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Ja? Der zweite Punkt ist eben die möglichen Booster. Und ich möchte nochmal auf den Text eingehen, weil da heisst es, und dann kommt eben die Schnittstelle, aber die Bibel weiss von dem allem, das ist nichts Neues. Das heisst ja auch schon schön, nichts Neues unter der Sonne. Ich finde das immer so einen schönen Satz. Es gibt nichts Neues in dem Sinn. Und die Kraftverlust kennt die Bibel. Und die Bibel benennt sie auch, die furchtbaren Sachen. Aber sie zeigt Möglichkeiten auf. Und in unserem Text heisst es klar, aber die auf den Herrn harren, das ist die Voraussetzung, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und wenn du in letzter Zeit oder auch in Zukunft verzagt wirst, gsi bist, verzweifelst oder im Geist müde wirst, so will ich dir heute nochmal in aller Deutlichkeit sagen, harre des Herrn. Ich habe ein schweizerdeutsches Wort für harren gesucht. Über eine Woche lang, jetzt 10 Tage, wir haben diskutiert, es ist sehr, sehr schwierig. Ich komme nachher darauf zurück, wie es auf Hebräisch heisst. Harren, ich würde sagen, aushalten auch ein Stück weit, ist aber nicht abschliessend wirklich das Wort dafür im Schweizerdeutschen. Harre des Herrn. Seid getrost und unverzagt. Harre des Herrn. Wenn körperliche Kraftlosigkeit ist, harre im Herrn. Gerade von dem spricht die Bibel. Was passiert, wenn körperliche Kraftlosigkeit ist und was passiert, wenn man dann auf den Herrn harrt? Auch eine ganz bekannte Geschichte. Markus 5. Die Frau mit dem Blutfluss. Sie ist furchtbar krank. Man überliest so Geschichten ganz kurz. Ah ja, die weiß schon, welche Geschichte. Ich möchte euch zwei, drei Details zeigen, von dem, wo wir erst in der Predigtvorbereitung gross geworden sind. Sie ist furchtbar krank gewesen. 12 Jahre. Was bedeutet hat, wenn sie dann einen Blutfluss hatte, das hat bedeutet, dass sie kultisch unrein war. Das heisst, keine Familienfeier. Nicht im Tempel, kein öffentliches Leben. Definitiv. Und das ist ja nicht etwas, was sie sich zugetan hat. Die Krankheit hat sie gekriegt. Also das heisst, ihr Leiden war nicht nur körperlich, sondern auch sozial, weil sie komplett ausgeschränkt, ausgegrenzt worden ist als Folge von ihrer Krankheit. Von einer Gesellschaft, wo sie vorher drin gelebt hat, weil sie hat nicht kein Geld gehabt. Da kommen wir noch darauf zurück. Und dann heisst es in einem Satz wieder, sie hatte viel erlitten. Weil sie hat ihr das ganze Gut aufgebraucht von den unzähligen Arztsuchen, die alle letztendlich nichts gebracht haben. Es ist alles nur noch schlimmer geworden. Nicht nur körperlich, sondern eben auch finanziell. Und sie war pleite am Schluss. Und in die Armut getrieben. Und dann geht sie zu Jesus. Und weil sie weiß, dass sie kultisch unrein ist, weil sie weiß, dass sie ihn eigentlich gar nicht ansprechen dürfte, sagt sie sich einfach, wenn ich nur das Gewand anlangen kann, wenn ich nur den Saum berühren kann, dann wird mir geholfen. Absolut Vertrauen auf Jesus. Da ist nichts mehr, wo die Frau sich in dieser Welt verlässt. Sie hat alles gesehen, sie ist vor allem hat sie gemerkt, was es in wirklichen Wert hat und ist am Schluss allein da gewesen und vertraut komplett auf Jesus. Nur noch den Saum vom Gewand anfassen, steht da. Und so passiert es. Und so heißt es, und er spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Ich finde das eine wunderbare Stelle, man muss sich das auch jetzt vorstellen, bildhaft, dass ich da gerne Bilder brauche. Jetzt geht die Kraft von Jesus, vom Heiland, auf die Frau über. Und was passiert? Aber weil sie bedingungslos vertraut, sie wird gesund. Und so ist es, wenn man auf Jesus harrt. Ich denke, wenn wir jetzt einander erzählen würden, dort, wo ihr Gebetserhöhungen kennt, oder Wunder in dem Sinn, Bewahrung. Ich glaube, wir könnten jetzt einen ganzen Monat diskutieren. Jeder hätte etwas zu erzählen. Bin ich überzogen? Da bin ich überzogen davon. Wo unser Harren belohnt worden ist. Genauso wie ich heute stehen und ein kleines Stückchen aus der Bibel auslegen darf, so ist es auch für mich bis heute ein Wunder. Auch wenn es dunkle Abschnitte und Täler gegeben hat in unserem Leben, so ist es für mich ein riesiges Geschenk, dass ich weitergehen darf, dass ich weiter an Jesus festhalten darf. Und ich kann euch sagen, das kommt nicht aus mir allein, sondern das ist das, was Jesus einem schenkt, wenn man auf ihn harrt. Es gibt zur finanziellen Kraftlosigkeit nochmal als Beispiel der verlorene Sohn. Wo der nichts mehr hat und umkehrt, macht er sich ja auf und denkt sich, ja, ich kann ja mindestens als Knecht beim Papa arbeiten, oder? Was passiert ihm? Viel mehr. Es ist noch viel grösser. Und das möchte ich eigentlich euch heute gerne zurufen. Und es ist in einem alten Kirchenlied, wird das wunderschön umschrieben. Harre, harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Das ist etwa 200 Jahre Retour, das ist mir klar, aber mir ist der Text so geblieben. Vor allem die letzten zwei Sätze, wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und wir Jungen heute haben Tendenz, alles auf dem Handy abzurufen. Früher hat man auswendig gelernt. Wissen Sie warum? Wenn man Strom ausgefallen hat, hat man nicht nachschauen können. Nein, das ist ein Witz. Wenn man nichts dabei hatte, hat man mindestens die Sätze sich können sagen. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Also zum Beispiel bei Psalm. Und ich bewundere das. Und ich habe selber sehr viel Mühe zum auswendig lernen. Das will ich da ganz klar festhalten. Ich möchte euch empfehlen, nächste Woche einmal Konkordanz zur Hand zu nehmen. Und blättern, wo überall und wie viel Mal das Wort harren vorkommt. Und was damit für riesige Verheißungen zusammenhängen. Einfach genial. Ein kleines Beispiel aus dem Psalm 40. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das wird denen geschenkt, die auf Jesus harren. Und das nicht nur etwa in finanzieller Hinsicht oder bekrankt, gerade auch, wenn wir geistlich kraftlos werden. Und ich finde das ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe davon geredet vorher, das Schlimmste, was einem Christ passieren kann, ist, wenn man anfängt zu zweifeln. Wenn man sich so Fragen stellt und sich innerlich fast ein bisschen abwendet, auch so ein bisschen flach wird, kraftlos, wenn so nagende Gedanken im Kopfkino die vordersten Reihen einnehmen und so ein bisschen aufschreien und stimmt das wirklich? Hat Gott wirklich so eine Übersicht? Ist er überhaupt auferstanden? Hat er das wirklich so gesagt? Vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht auch nicht, Gott sei Dank. He? Vielleicht ist heute Morgen auch jemand da, der sagt, genau so geht es mir im Moment. Ich möchte niemandem von euch nachtreten. Ich bin immer der erste Hörer von so Worten. Also ich tue das immer auch sehr auf meine Münze. Das möchte ich ganz klar sagen. Aber wir Menschen, wir haben eine Tendenz, dass wir gerne Resultate zählen. Wir wollen das jetzt in den Händen haben. Und ich finde, wir sollten vorwärts gehen und nicht vergessen, dass wir oft auch herhören sollten, gut herhören, in Demut herhören und mit Eifer seinen Willen suchen in unserem Alltag, anstatt zu klönen darüber, dass wir allein sind. Ich meine, das ist immer eine grosse Diskussion. Ninive, wer hat dort wirklich umgekehrt? Der Jona. War es Jona allein? Gott? Ist es voll gewesen, der auf einmal gesagt hat, mal, das stimmt schon. Und dann müssen wir auch ganz ehrlich fragen, ist der Jona, hat er sich bewegt, wenn er den Auftrag gekriegt hat? Also sind wir, nein. Hat er mal zuerst einen Ausscherer auf die andere Seite gemacht und ist er weg. Und ich denke, auch wir müssen die so bewegt werden wie der Jona. Oder nehmen wir den Mose, der gesagt hat, am Schluss bei der fünften Entschuldigung, ach komm, hey, such dir einen anderen. Ich glaube, wir tun sehr gut daran, wenn wir uns immer wieder prüfen, ob wir einfach faul sind, ob wir den eigenen Vorstellungen hinten anspringen und ob wir nachher immer dem Bad von Selbstmitleid, wenn etwas nicht klappt, Gott Schuld geben. Geduld, liebe Geschwister, Geduld ist in unserer schnelllebigen Zeit ein äußerst rares Gut. Und wenn wir ganz ehrlich sind, unsere Glaubensväter anschauen, genauso ist immer, immer viel, viel Geduld und ein sehr tiefes Vertrauen im Spiel gewesen. Denn Gottes Plan, der läuft nicht nach unserem kleingläubigen Muster ab. Das ist sein Plan. Schaut euch mal den Habakuk an, wenn ihr das vergleicht. Er war ein Zeitgenosse, wie die anderen. Er ist auch deportiert worden. Er musste in der Ferne leben. Er war dort. Und er ist immer wieder von den eigenen Leuten konfrontiert worden. Die haben gesagt, ah, du mit deinen Propheten. Ich meine, das sind eigene Leute. Wir reden jetzt nicht von den anderen, von den Babyloniern. Sondern das sind die eigenen, die mit den Jahren, ja komm jetzt. Die ihn konfrontiert haben, dass die Verheißungen gar nicht stimmen, dass es gar nicht möglich ist, dass Israel irgendeinen Tag wieder einmal erstarken wird. Und da, auf einmal meldet sich Gott und redet zu ihm, zum Habakuk. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt heißt hier, es fett geschrieben, wenn es sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Jetzt ist einfach ein bisschen die Frage, 40 Jahre, 150 Jahre ist für uns so eine Dimension, die wir nicht so fassen können. Bei Gott gibt es Gott sei Dank keine Zeit. Und ich finde das verrückt und er verlangt viel für uns, aber er lässt uns auch nicht allein. Also das will ich einfach auch sagen. Also wenn du geistig angefochten bist, wenn du irgendwelche Zweifel hast am Wort von Gott, dann sagt er, harre, harre. Das ist genau dann der Moment, harre des Herrn. Nicht dem Zweifel nachgeben, sofort verbieten, sofort inständig anhalten, sofort ins Gebet gehen, lesen, einen Weg suchen, keinen Raum geben diesen Zweifeln. Harre, harre, aushalten, wirklich ohne nachdenken, Jesus vertrauen. Es ist mir klar, in dieser Welt müssen wir speziell als Christen, als Nachfolger, als seine Kinder alles hinterfragen. Wir müssen alles sehr prüfend anschauen. Aber bei Jesus gibt es nichts zu hinterfragen. Der Wilhelm Busch hat es einmal so gesagt, dass letztendlich der kleinste Zweifel dazu führt, in letzter Konsequenz dazu führen wird, dass das Kreuz auf Golgatha direkt in Frage gestellt werden wird. Wir sind aufgerufen, wie schon viel vor uns übrigens, also wir sind nicht die Ersten, nicht zu zweifeln, weil Zweifeln letztendlich führt auch zum Verzweifeln, sondern zum Harren. Wir sind aufgerufen, zum auf den Herr harren. Das gilt für jeden von uns. Darum wollen wir doch miteinander, aber auch in der Familie, auch allein, harren und beten, auf das wir wandeln und nicht müde werden. Und gerade, wenn ihr in Sünde seid, wenn ihr mit einer Sünde zu kämpfen habt, ob das sexuell ist, ob das eine finanzielle Not ist, ob man unversöhnlich ist, ob man jähzornig ist, genau dann, wenn wir merken, wenn wir schwach werden, wenn wir unsere eigene Kraftlosigkeit sehen und feststellen, das schaffe ich nicht, genau dann müssen wir harren auf ihn. Wir wachsen so auch näher zu ihm, indem wir es aushalten. Wir können allein gegen den Widersacher und gegen die Sünde nicht bestehen. Das ist ausgeschlossen. Das geht nicht. Das denkt die Welt mit ihrem Selbstoptimierungswahn, eine Welt, wo der Teufel fortrationalisiert hat, in einer überheblichen Arroganz, alles im Griff zu haben. Wir sind als Gesellschaft zu einer Gutmenschengruppe gekommen und wir brauchen keine Vergebung. Das ist eigentlich die allgemeine Auffassung. Aber wir sind so ja nicht als seine Kinder. Der Heilige Geist hat in uns das Gnadentor riesig weit aufgestoßen. Und er hat uns aus unserer Verblendung aus der Tür erkauft mit seinem Blut. So möchte ich euch bitten, behalten wir die nötige Geduld. Halten wir fest an dem nötigen Vertrauen auf unseren Herr Jesus Christus. Lasst uns nicht müde werden und nicht leer, kraftlos zusammensacken, denn er ist bei uns, Jesus Christus. Und wenn wir auf den Herr harren, dann kriegen wir den Sieg. Der Sieg durch das Blut vom Lamm, Jesus Christus. Und darum ist es erst recht in geistlicher Kraftlosigkeit so wichtig, das Harren, das Aushalten auf den Herr. Und natürlich auch bei der finalen Kraftlosigkeit, unserem Tod. Ich habe es vorher angetönt, dann gibt es nichts mehr, wo man harren kann, dann ist es fertig. Da nützt es einem nichts mehr, wenn man einen Haufen Kohle hat auf der Seite. Oder eine lässige Frau, oder Kinder, die alle super geraten sind. Meine gesunde Ernährung, der Sport, alles. Es bleibt nichts übrig. Da ist nichts mehr, außer Jesus Christus. Das Harren auf ihn. Wenn man dem Tod in die Augen schaut, sage ich jetzt so bildhaft, dann gibt es nur eins. Harren auf den Herr. Und wenn wir auf den Herr harren, kriegen wir neue Kraft. Im 1. Korintherbrief 4,20 heißt, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Es ist also wichtig, wenn wir auf den Herr harren, dass wir uns bewusst sind, dass wir alles früher oder später werden kriegen. Das ist eine Geduldsfrage. Es ist nicht unsere Geduld. Sie kommt auch von unserem Herr, durch den Heiligen Geist. Und sie wird uns erquicken, denn wenn wir es brauchen, denn wenn er das Gefühl hat, es passt nicht unserem Willen. Unser geduldiges Harren ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Kraft auch kriegen können. Im Hebräischen heisst das Wort K, also K-V-V-A, und bedeutet so viel wie gespannt erwarten und felsenfest überzeugt sein, dass es auch passiert. Das ist also aus dem Ding rausgenommen, aus dem Duden, nicht Duden, Übersetzung. Nicht so, wie wenn man zum Beispiel bei Galaxus etwas bestellt, man will das neueste Handy, man muss warten, es kommt, es geht zwei Wochen, da wartet man ja auch, oder? Aber wir reden also nicht von dem, oder Lotto. Ja? Und wenn man am Samstag Zahlen zieht, da wartet man auch, oder? Aber es ist ja wohl klar, dass die Bibel nicht von dem spricht. Ja? Jesus ist da anders. Wir spielen nicht Lotto. Da ja, in dem Spiel, in dieser Sache, in der Bibel, da haben wir den Hauptgewinn von Anfang an, auf sicher. Ich meine, das muss man sich zuerst einmal auf die Zunge vergehen lassen. Im 1. Korintherbrief, wo wir vorher gewesen sind, gehen wir noch weiter dazu. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Wir mögen vielleicht heute keine Sklaven und Knechte mehr haben, aber wir können mitgerissen werden. Dass wir nicht mehr die Geduld haben. Dass wir nicht mehr die heilige Ruhe für das Gebet haben. Weil wir Sklaven von dieser Zeit werden, uns mitreisen lassen, mitfließend, Jesus zweitrangig wird. Das ist auch eine Art Knechtschaft. Wenn wir uns von Angst und Sorgen wie Herbstblätter durch die Luft wirbeln lassen, haben wir keinen festen Stand mehr. Das heilige Harren ist der Weg, wo Christus uns eigentlich gelehrt hat. Und gerade wenn du zweifelst, frage dich, was dir im Weg steht, die heilige Geduld zum Harren auszuleben. Du wüsstest ja eigentlich, was der Hauptgewinn ist. warum machst du es denn nicht? Und er gibt Kraft. Also da heisst es in unserem Text, Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. In unserem Predigtext heisst es ja, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Und er gibt Kraft. Also da heisst es, dass er die Enden der Erde geschaffen hat. Das heisst in sich, dass er nicht nur die Erde geschaffen hat, sondern er hat das Weltall geschaffen, den Kosmos, all die Milliarden Galaxien. Ich kann es nicht fassen für mich. Und auf das bezieht sich der Jesaja hier im Text. Und der wird nicht müde. Weißt du das nicht? Ich glaube, die meisten kennen James Bond unter uns. Und das Coole an diesem Film ist immer, wenn man den anfängt zu schauen, dann wird es ganz kribbelig, ist viel Action, aber man weiß immer am Schluss, er gewinnt. Also irgendwie in der grössten Höhe hat er noch das Fädeli, dann kann er sich irgendein Flugzeug einhängen und dann rettet er die halbe Welt. Das ist geil, jeder weiß das. Und so ist bei dem Ewigen eben auch, wo Himmel und Erde gemacht hat. Wer mit einem Wort den ganzen Kosmos kann schaffen, glauben wir, der wird mit diesen Mickey-Maus-Problemen, die wir haben, Entschuldigung, wird der locker fertig. Locker. Denn die mögen für uns gross sein, wie keinem zu nachtreten. Die sind für uns gross, aber für ihn sind die gar nichts. Und darum harren am Herrn. Das ist die Möglichkeit, wie man einen Superbooster kriegt. Über das Harren vom Herrn. Und das bringt mich zum dritten und zum letzten. Ich habe es so umschrieben, vom Abheben mit herrlichen Kraftfreuden. Wenn man jetzt den Booster gekriegt hat, die schon geboostert und geimpft haben, die wissen, der tut einem der Arm den Moment weh. Und wenn man verstanden hat, wie man mit Kraftfreude aus Dreck und Schlamm rauskatapultiert worden ist, dann bleibt einem einfach nur noch zu danken und zu loben und zu preisen. Selbst wenn es das Ringelum noch nicht besser aussieht, man hat irgendetwas gemerkt, Gott hat einem geruckt, er hat einem bewegt. Nur etwas Kleines, wenn ich einen Vergleich beziehe. Wir haben in dieser Zeit, wo die Beerdigung war, sehr viel Stellung genommen. Es hat sehr viele Leute gehabt, die bei uns gekommen sind und gefragt haben, ja, also es ist ein bisschen extrem, wenn ihr hier eben beten und alles, aber wir finden das auch schön, habt ihr so einen Gott, wo ihr euch festheben könnt. Ohne, dass sie das für sich persönlich noch in Anspruch genommen hätten. Das hat mich immer ein bisschen geworden. Und viele haben das so als, ja, ist schön, wir sind ihr so getragen, aber wir haben unbewusst innerhalb der Familie gespürt, dass wir jetzt harren. Wir sind jetzt am Harren. Wir halten es aus, wir versuchen, nicht zu durchziehen, aber wir haben nichts anderes gehabt, die Hände verhalten und zu harren. Und es war interessant, wie auch im Nachtrag bis zum heutigen Tag sich Leute immer wieder an den Tag erinnern, die nicht im Glauben stehen, die gesagt haben, wissen Sie, etwas ist uns extrem eingefahren. Ihr habt noch am Grab Trostwort gesprochen. Und ich sage das nicht zum uns loben, glauben Sie mir das? Wirklich nicht. Es ist ein intimes Beispiel. Wir haben das gemacht, weil wir an seiner Hand waren. Das waren nicht wir in dem Moment, sondern das war Jesus. Nicht wir waren stark. Und wir haben auch nicht die richtigen Worte gefunden. Nein. Jesus Christus hat uns als Werkzeug gebraucht. Er hat das Kreuz von Golgatha aufgerichtet, auf das Licht in die dunkle Stunde hineingeleuchtet hat. Und das war das, was die Leute berührt hat. Wie viel schlussendlich denn wirklich, ich sage jetzt nachhaltig, das ist ein so schönes Wort, nachhaltig jetzt von ihm berührt worden sind. Durch unser Handeln, das weiß ich nicht. Aber Jesus weiß es, das weiß ich. Und unsere Aufgabe ist es gewesen und heute noch, auf den Herrn zu harren. Auf ihn zu vertrauen in allem und keine eigene Türli machen und eigene Metzli. Und wenn wir sie machen, dass wir sie alle nehmen, bis aufs letzte bisschen, genau wie wir es vorher gemacht haben. und ein Kreuz gehen mit dem. Das ist etwas Wunderbares, wenn man neue Kraft kriegt. Wenn in unserem heutigen Predigttext, der zweite Teil, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügen wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich möchte geschwind einen Exkurs machen in die Natur. Wir wohnen ja eben auf dem Land, wir haben sehr viele Milane bei uns. Und seit kurzem haben wir auch Adler, also Steinadler. Natürlich, das ist jetzt eher Seeadler hier, in dieser Richtung. Ich möchte einfach ein Bild geben, warum auch die Schrift das nimmt. Die, die Vögel haben, einen Kohlmeisen oder einen Spatz, was ist das? 20 Gramm knapp. He? Also die, wenn die losfliegen, wenn die machen, dann sind die weg. Ein Bild, ein Turmfalk hat etwa 700 Gramm, eine Taube ist um die 500 Gramm, ein Milan, ein grosser, ausgewachsener Milan, geht schon 4 Kilo, ein Steinadler und eben ein Seeadler, da sind wir im 5 Kilo Bereich. Einfach nur, um eine Dimension zu geben. Also, das sind Tiere, die können nicht einfach, wenn sie am Boden sind, so ein bisschen, sondern wenn ihr die mal gesehen landen, wenn der mal etwas gepackt hat, wenn ihr mal achten, ob die Mäusebussarde haben, dann sind sie im Moment still. Dann hocken sie dort. Ich denke dann immer, wow, wo ist die nächste Katze oder wo ist der nächste Hund? Weil bei uns jagen die dann, oder? Dass die müssen dann parat sein. Aber die haben keine Kraft, die wissen, die sammeln ihre Kräfte, um nachher rauf. Weil aber eine gewisse Höhe wissen die, dann bin ich der Chef. Dann habe ich ein bisschen Thermik, dann stelle ich meine Flügel aus, dann muss ich gar nichts mehr machen. Also dann bin ich wirklich König der Lüfte. Das ist ein bisschen das Bild, das ich euch mit gross mache, denn so ist es bei unserer geistigen Kraftlosigkeit ja auch. So die ersten paar Meter raus, die sind aber verdammt hart. Die ersten paar Meter sind immer so ein bisschen die, wo. Aber wir sollten wissen, wir sollten uns verinnerlichen, so wie der Adler oder eben auch der Milan weiss, dass wenn er eine gewisse Höhe erreicht hat, dann muss er dann nur noch ein paar Mal schlagen nachher und dann sind wir da oben. Und so weiss er, so sollten wir es auch angehen, mit der Sicherheit, wir wissen, irgendwann hat unser Harren einen Lohn. Vielleicht ist es nicht ganz zeitgenau, wenn wir es wollen. Vielleicht auch nicht ganz in dieser Form, wie wir uns das so wünschen. Wenn ich jetzt Farben brauche, rosa-rot, blau, vielleicht kommt es ganz anders daher. Aber ich will euch eins sagen aus der Offenbarung. Kein Gebet geht je verloren. Jesus harre. Auch wenn die Umstände schwierig sind oder bleiben, es geht weiter und weiter. Und wir werden, solange wir Gäste sind auf dieser Erde, immer wieder dazu herausgefordert und berufen sein, auszuharren. Nämlich, dass wir laufen und nicht matt werden und dass wir wandeln und nicht müde werden. Und ich denke, wenn ich jetzt durch Zeugnis, wie ich es vorher gesagt habe, auch unter euch aufnehme, und ich frage, wie hast du gehabt, Benni, Berni, Ulrich, erzähl mal ein bisschen von den Booster-Zeiten, die ihr gehabt. Wo habt ihr einen Booster gekriegt? Ich glaube, wir könnten eine ganze Woche diskutieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ihr wisst ja auch, wir können ja auch nicht zum Morgen und zum Mittag und zum Nacht Schoki essen. Das kommt nicht gut raus. He? Der Einzige, der Freude hat, wäre der Zahnarzt. Und ich glaube, so herrlich wirkt der Herr unter uns. Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten auch ein Erlebnis haben, wo sie ganz genau beschreiben können, wie sie aus dem Dreck und aus dem Schlamm gerupft worden sind. Und auf festen Fels gesetzt worden sind, wie wir es im Psalm 40 gehört haben. Wo wir dann irgendwann an einem Punkt gesagt haben, eine feste Burg bist du, mein Herr, oder meine Zeit steht in deinen Händen. Oder da hat er mir ein neues Lied in den Mund gelegt. Vielleicht hat es aber auch noch Geschwister die unter uns, die trotzdem immer noch gewisse Zweifel haben, die sich einfach schwach fühlen und ja, sagen das, bei mir kommt es einfach nicht so ein bisschen auf die Touren. Ich glaube, es ist ein Teil von uns, dass man sich das fragt. Und es ist auch ein untrüglicher Beweis. Viele Sachen im Glauben, die kann man nicht beweisen. Aber ich denke, einer der ganz grossen Beweise, um wieder auf den Text zurückzukommen, den sehen wir in dem Sinn, dass heute Wir haben dort mal angefangen, 550 vor Christus war das, also wir sind jetzt rund 2500 Jahre nach dieser Zeit, wo das gesagt ist worden. Haben wir am Anfang von der Predigt gehört, dass Israel fix und fertig war. Da war nichts mehr, keine staatliche Souveränität, kein religiöser Mittelpunkt, aus dem Land deportiert. Wenn ihr geschichtlich schaut, wenn das an einem Volk passiert ist, also wir nehmen jetzt irgendein Beispiel, Inkas oder so, die sind alle verschwunden. Achten einmal, also sehr empfehlenswert, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das einzige Volk, wo das nicht passiert ist, Israel. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 70 Jahre, dass der Staat Israel gegründet worden ist. Wir vergessen das ein bisschen. Es hat vielleicht noch ältere Semester unter uns, die sich noch erinnern mögen. In den 50er Jahren hat das ein Erdbeben über den Planeten gegeben, wo Israel gegründet worden ist. Ich habe einen Bruder, der im Kibbutz war, ist nicht gläubig, aber ihn hat das so getroffen, er hat das anschauen. Also da hat die halbe Welt, was meint ihr, was ist passiert in diesen Gemeinden, wo es geheißen, jetzt Israel wird gegründet. Das ist eine Verheißung gewesen, 2500 Jahre. Ich gebe zu, es hat ein bisschen gedauert. Es ist nicht gerade von einer Woche auf die andere gewesen. Und es hat ein bisschen Geduld gebraucht, einfach um euch das Wort harren gross zu machen. Aber es ist eingetroffen. Es ist ein Beweis der Verheißungen von Gott. Und wenn viele Menschen, und vor allem jetzt aus der Gesellschaft, wo das nicht reinpasst in ihr Weltbild von diesen guten Menschen, so hat doch Gott wirklich seinen Vertrag, seine Abmachung eingehalten. Der grossen Allgemeinheit ist das heute fremd geworden, heutzutage, auch in unserer Gesellschaft, auch unsere Bundesverfassung. 1291 mit dem Wort im Namen Gottes. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch darum so viel Segen erlebt haben in unserem Land. Es hat sicher noch ganz viele andere Aspekte. Aber Europa hat ganz sicher sehr viel Segen erfahren, weil in vielen Ländern zoberst Gottes Name hergestellt worden ist. Leider haben wir heute uns als Länder und Gesellschaften sehr weit von dem Vertragspartner Gott entfernt. Solche Kraftfreude versteht man eigentlich nur, wenn man es aus der Seite der Schrift anschaut. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe für uns, dass wir unseren Nächsten wieder davon erzählen, dass wir mutig sind, dass wir herstehen. Jesus ist eins, aber auch der Zusammenhang in der Gesellschaft, auf was wir aufgebaut sind, was unser Fundament ursprünglich war. Und oftmals ist man viel zu still. Das fundierte Bibelwissen, das Lesen, auch das regelmäßige Lesen in der Schrift, verschwindet immer mehr in unserer Gesellschaft. Dass Jerusalem jetzt wieder da ist und dass Israel ein anerkannter Staat ist, das ist ein Zeichen für uns. Wir dürfen daran lernen. So wie Israel neue Kraft gekriegt hat. So wie der Herr mit Israel seine Verheißungen wahr gemacht hat. So dürfen auch wir sicher sein, wenn wir das Wort hören, auch neue Kraft kriegen. In jeder Situation. Dass er uns neu aus dem Sorgental führt und führen wird. Dass der Herr, Jesus Christus, uns in seiner Kraft auf neuen, festen Grund stellen wird. Wir dürfen wissen, dass wenn wir kraftlos sind und auf Jesus harren, dass Jesus uns Kraftfreude schenken wird. Und das garantiere ich euch im Namen von Jesus Christus. Und so möchte ich euch nochmal zurufen mit dem Text von heute. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen.